Ciao und hallo zu einer neuen From Retro to Neo Folge, eurem Lieblingsformat hier auf Games Insider, hab ich gehört, so ähnlich jedenfalls, vielleicht in einem Paralleluniversum, aber egal, ich habe euch heute eine besondere Folge versprochen und ich gebe gleich zu, da habe ich etwas gepokert, denn wo ich das geplant habe und auch dem Benedikt erzählt habe, was ich heute vorhabe, da habe ich das besagte Spiel nicht mal selbst gespielt. Inzwischen habe ich das natürlich nachgeholt und ich bin sehr froh, dass dieses Spiel wirklich gut ist. Nein, es ist nicht nur gut, es ist ausgezeichnet. Es ist eines der besten Spiele seiner Art. Aber das wird nicht der einzige Grund sein, warum diese Folge heute etwas Besonderes ist, denn ich werde euch sehr viel über die Hintergründe erzählen, nicht unbedingt wie das Spiel entstanden ist, sondern wie das Spiel angekommen ist. Denn man könnte schon durchaus sagen, dass es auf eine gewisse Art und Weise höchst umstritten ist. Und die Rede ist von einem Horror-Adventure namens Devotion. Der Entwickler von Devotion ist Red Candle Games. Das ist ein taiwanesischer Spieleentwickler, die zuvor nur ein anderes Adventure namens Detention herausgebracht haben. Beide Spiele gehören dem Horrorgenre an, allerdings ist Detention mehr so ein zweidimensionales klassisches Adventure und Devotion ist ein vollwertiges Spiel in 3D mit Ego-Perspektive. Und auf den ersten Blick sieht es auch aus wie so ein typischer Walking Simulator. Aber ich kann euch versprechen, es ist nicht nur das, es ist auch ein richtiges Adventure mit, sagen wir mal, mittelschweren Rätseln, wo ihr halt laufen müsst, Objekte nehmen müsst und eben auch richtig benutzen sollt. Zunächst beginnt Devotion wie so ein klassischer, stereotypischer Horrorfilm. Man spielt einen Mann, einen Autoren, der sitzt in seinem Wohnzimmer, der Fernseher läuft, der Wetterbericht wird gezeigt. Nebenan in der Küche hört man seine Frau, die erzählt so, was ihr so im Laufe des Tages passiert ist und vor allen Dingen redet sie über die gemeinsame Tochter Mai Shin. Und dann auf einmal verschwimmt einem alles vor Augen. Es wird zappenduster in der Wohnung und alles ist still. Man steht auf, schaut sich um, in der Küche, wo man noch die Stimme der Frau gehört hat, da ist niemand. Dafür ist der Flur zur Haustür hell erleuchtet. Na, da geht man halt eben dahin, öffnet die Tür, geht hindurch und betritt erneut das Wohnzimmer. Nur, dass das so ein bisschen anders aussieht. Nicht, weil sich irgendetwas verändert hat von dem Mobiliar her, sondern weil die Lichtverhältnisse anders sind. Auch danach merkt ihr recht schnell, verdammt, ich bin in einer Art Schleife gefangen. Ihr geht in den Nebenflur, öffnet eine weitere Tür, durchlauft einen längeren Gang und danach ist da wieder die Haustür. Wenn ihr diese dann öffnen wollt, dann müsst ihr erstmal einen Schlüssel aus dem Kasten rausnehmen, auf dem steht 1980. Und wenn ihr dann die Tür aufmacht, dann ist da in der Tat wieder die Wohnung, allerdings sieht sie nun ganz karg und ganz leer aus. Als ob man gerade erst eingezogen sei. Und mehr will ich von der Geschichte auch gar nicht verraten. Denn natürlich lebt dieses Spiel von der Geschichte. Es ist nicht das einzige Tolle an diesem Titel, allerdings ist es somit das Wichtigste. Das Spieldesign ist grob dreigeteilt, wobei der erste aufgrund seiner immer wiederkehrenden Schleife und auch dem ganzen Artdesign, also wie die Grafik aussieht, an die legendäre PT-Demo erinnert. Das war dieser geplante Silent Hill-Nachfolger von Hideo Kojima, der dann leider von Konami eingestampft wurde. Entsprechend gibt's auch in dem Part so ein paar Jumpscares. Da sage ich gleich vorneweg, das ist das, was mir am wenigsten an diesem Spiel gefallen hat, weil ich finde, Jumpscares sind so die billigste Art, Horror zu erzeugen. Einfach irgendwas Gruseliges, was auf einmal auftaucht und erschrecken soll, das funktioniert auch in einem Glücksbärchen-Film. Aber dieser kleine Lapsus sei diesem Spiel verziehen, denn der mittlere Teil, der mir persönlich am besten gefallen hat, da dreht Devotion spielerisch richtig auf. Und ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere, weil ich will nicht spoilern. Aber ich sag mal, man wandelt dort in verschiedenen Ebenen, zwischen denen ihr auch wechseln könnt. Also es ist nicht so, dass ihr eine nach der anderen machen müsst, sondern ihr könnt die eine besuchen, da was machen, dann mal die andere besuchen, da was machen und so weiter. Und es ist nicht nur so, dass ihr das könnt, nein, ihr müsst das. Denn das ist ein Adventure, wo ihr Rätsel lösen müsst, wo ihr Objekte finden und richtig einsetzen müsst. Und das ist halt hier auch notwendig. Und dazu müsst ihr aus den verschiedenen Ebenen in der richtigen Reihenfolge die Objekte suchen, finden, benutzen und dann halt auch mal sowas wie ein Schloss knacken, indem ihr die richtige Zahlenkombination findet. Es ist jetzt nichts brutal Schweres, also ich möchte jetzt niemanden hier abschrecken, der jetzt so klassische Adventure-Kost mit richtig schweren Rätseln nicht mag. Allerdings, es macht wirklich viel Spaß. Es macht wirklich große Freude und es hat eine hohe Motivation, diese kleinen Rätsel zu lösen und herauszufinden, was muss ich überhaupt machen. Und vor allen Dingen sind eigentlich so ziemlich alle Rätsel im Kontext der Geschichte fantastisch umgesetzt. Was mir auch sehr gut gefallen hat bei diesen verschiedenen, ich sag mal weiterhin, Ebenen, da gibt's immer so ein Brett mit so Zeitungsausschnitten. Die sind am Anfang nicht sichtbar, also man sieht da nur so Schnipsel am Brett kleben. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Rätsel gelöst habt, dann erscheinen diese Zeitungsausschnitte. Und wenn ihr dann an einem Reißbrett alle Zeitungsausschnitte hängen seht, dann wisst ihr, okay, diese Ebene ist jetzt fertig. Der dritte Teil dieses Spieles, das euch so in einem Durchlauf 3 bis 4 Stunden Zeit kosten wird, der reduziert sich in der Tat auf einen Walking-Simulator, der allerdings wirklich wahnsinnig spannend inszeniert ist und der noch zwischendurch mit einer nervenaufreibenden Verfolgungsjagd garniert wird. Keine Angst für Leute, die Outlast nicht besonders gut spielen konnten oder dort Panik bekommen haben, so ging es jedenfalls mir. Die Szene ist wirklich sehr kurz und ihr kommt da eigentlich auch recht schnell durch, solange ihr euch nicht total bescheuert anstellt. Jedenfalls wird in diesem dritten Teil auch die Geschichte zu Ende geführt und ziemlich klar aufgelöst, um was es hier eigentlich geht. Und ich habe ja schon gesagt, die Geschichte ist das Beste an diesem Spiel. Gar nicht mal so sehr, weil die Geschichte irgendetwas besonders Neues bringt, sondern weil sie so fantastisch inszeniert ist. Diese Dreiteilung mit, dass man zuerst diese Schleifen hat, sich quasi an diese Wohnung gewöhnt, dann hat man diesen Rätselpart und am Schluss erfährt man, wie das jetzt ausgeht. Auf der einen Seite ist das schön sortiert, auf der anderen Seite ist es eine wundervolle Entwicklung. Ihr spürt auch keinen Bruch, obwohl sie das Konzept ein paar Mal ändert, sondern ihr habt wirklich das Gefühl, dass ihr einen einzigartigen und hervorragend in Szene gesetzten Albtraum durchlebt. Wer so ein bisschen in TV-Serien aus den 90er Jahren bewandert ist, mich hat die Art der Umsetzung, sowohl jetzt was die Struktur als auch die Regieleistung anbelangt, sehr an das Finale der 4. Staffel aus der Kultserie Buffy the Vampire Slayer erinnert. Dort geht es nämlich auch um einen Traum, den 3 der Protagonisten durchleben, wo auf der einen Seite die Charaktere sprunghaft von einem Punkt zum anderen wandern, aber auf der anderen Seite am Schluss alles irgendwo einen Sinn ergibt. Und jetzt kommt noch hinzu, dass das Spiel auch optisch und akustisch sehr gelungen ist. Es wirkt audiovisuell sehr kreativ und es ist auch erstaunlich abwechslungsreich, besonders wenn man bedenkt, dass sich ständig irgendwelche Elemente wiederholen. Die einzigen Mankos, die habe ich eben gerade schon erwähnt, das sind wie gesagt diese Jumpscares, die das Spiel auch gar nicht nötig gehabt hätte. Und 3 bis 4 Stunden, das ist okay für das Spiel. Ihr habt es an einem Tag durch, aber es ist jetzt auch nicht so mega teuer dafür. Es ist halt eine typische Indie-Produktion. Und ich habe lieber einen Titel, der mich 3 bis 4 Stunden lang begeistert, als irgendeinen Langweiler, der 30 Stunden läuft und wo vielleicht nur 5 Stunden von gut sind. Der Metacritic-Schnitt liegt bei 86 Punkten. Größen wie The Edge oder GameSpot haben jeweils eine 9 von 10 gegeben. Und Polygon hat Devotion sogar zum drittbesten Spiel 2019 gekürt. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch eine Sache klären. Mein Podcast-Format heißt ja From Retro to Neo. Ich will ja immer irgendwelche Spiele vorstellen, die einen gewissen Retro-Bezug haben. Und so auf dem ersten Blick haut das bei Devotion keinen Meter hin. Und in der Tat trickse ich hier ein wenig. Mein Retrobezug von Devotion hat etwas mit der Gesetzgebung zu tun, hier in Deutschland. Älteren können sich vielleicht noch dran erinnern, bevor die USK verpflichtend war, gab es keine Altersempfehlung. Aber es gab die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Okay, die gibt es auch heute noch, aber die spielt heute kaum noch eine Rolle, zumindest mal was Videospiele anbelangt. Vor der Verpflichtung der USK konnte die Bundesprüfstelle im Prinzip jedes Spiel sich anschauen und entsprechend urteilen, ob es jetzt jugendgefährdend ist oder nicht. Im Prinzip hat man entschieden, das Spiel indizieren wir jetzt, das ist jetzt nur noch unter der Ladentheke erhältlich, das darf nicht mehr beworben werden, da dürfen keine Artikel mehr geschrieben werden, zumindest mal keine wertenden und so weiter und so fort. Und dann gab es sogar auch noch Beschlagnahmungen, wo du auch als Erwachsener nicht mehr herangekommen bist, weil es war verboten, dieses Spiel zu kaufen. Also sowas wie Wolfenstein 3D oder die ersten beiden Mortal Kombats. Und Devotion ist jetzt nicht indiziert gewesen oder gar beschlagnahmt. Allerdings hatte ich bei Devotion dasselbe Problem wie als Jugendlicher mit manchen indizierten Sachen. Ich konnte es 2 Jahre lang nicht auf legalem Wege spielen. Und warum? Weil man es nicht mehr auf legalem Wege kaufen konnte. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieses Podcasts, der sicherlich den einen oder anderen wütend machen wird. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Der Entwickler heißt Red Candle Games und kommt aus Taiwan. Das Erstlingswerk, dieses Detention, dieses andere Horror-Adventure aus der Seitenperspektive, war schon ein großer Achtungserfolg und besonders in China beliebt. Und das obwohl, oder vielleicht auch gerade weil, es sich sehr auf die taiwanesische Kultur bezogen hat und vor allen Dingen Bezug auf die Zeit des Weißen Terrors genommen hat. Das nur so ganz am Rande, der Weiße Terror, das war eine Zeit, die ging über 38 Jahre, so in den 50, 60er, 70er Jahren. Da wurden im Prinzip alle Oppositionellen legal unterdrückt, weil in der ganzen Zeit das Kriegsrecht herrschte. Devotion ist auch ein Horrorspiel, was ebenfalls sehr viel Bezug auf die taiwanesische Kultur nimmt. Das bezieht sich jetzt allerdings weniger auf Politik, sondern mehr so, wie diese Wohnung aussieht. Also die Tapeten, die Teppiche, die Möbel. Da sagen sehr viele Spieler, die in Taiwan leben, ja, so haben wirklich Wohnungen in den 80er Jahren ausgesehen, also zu der Zeit, wo auch das Spiel spielt. Devotion ist am 19. Februar 2019 erschienen und das weltweit. Am Anfang sah noch alles super aus. Gerade auch in Taiwan und auch in China wurde das Spiel wirklich mit offenen Armen empfangen und war sofort ein absoluter Hit. Auf Steam, wo das Spiel primär verkauft wurde, ging die Wertung sofort steil in die Höhe und hier in Europa und Amerika waren sehr viele interessiert aufgrund der guten Berichterstattung. Und dann begann das Debakel gerade mal 2 Tage später. Denn am 21. Februar 2019 haben einige Spieler einen sogenannten Fulu-Talisman im Spiel entdeckt. Der sieht aus wie ein längliches vergilbtes Poster mit so ein paar Strichzeichnungen. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Aber was sehr auffällig an einem dieser Talismane war, dass man mitten auf der Figur, die dort abgebildet war, so ein rotes chinesisches Siegel gesehen hat. Dieses Siegel, das war so in die Grafik eingebettet, man konnte das nicht wirklich erkennen. Allerdings haben wahrscheinlich irgendwelche Hacker es per Reverse Engineering rausgezogen aus dem Spiel und dann klar entziffern können. Und dann hat man gemerkt, dass dieses Siegel übersetzt folgende Worte beinhaltet hat. Xi Jinping, Winnie the Pooh. Xi Jinping ist der Staatspräsident der Volksrepublik China. Und wenn man sich sein Gesicht mal so genauer anschaut, merkt man, der sieht ein bisschen aus wie Winnie the Pooh. Der lustige Bär aus den Disney-Filmen. Das findet die chinesische Regierung alles andere als lustig, weshalb Winnie the Pooh in China zensiert wird. Wobei die Sache wirklich komplizierter ist, als sie aussieht. So auf den ersten Blick hat man das Gefühl, dass in China lauter Sachen mit Winnie the Pooh verboten sind. Dass aus dem Grunde Disneys Christopher Robin dort nicht veröffentlicht werden durfte, weil der Film sich um den Autoren der Winnie the Pooh Bücher dreht. Oder dass es eine Kingdom Hearts 3 Version gibt, wo man anstatt Winnie the Pooh einfach eine weiße Wolke herumlaufen sieht. Allerdings ist gerade die Story über Kingdom Hearts 3 anscheinend nicht richtig. Denn das Spiel ist anscheinend gar nicht offiziell in China erschienen und die Bilder, die im Netz herumgeistern, wo man anstatt Winnie the Pooh eine weiße Wolke sieht, die stammen in der Tat von irgendwelchen Zensoren, die allerdings nur Pressematerial geschwärzt oder in diesem Falle geweißt haben. Jedenfalls gibt es nirgendwo ein Video oder irgendwelche Aufzeichnungen dieser ominösen Kingdom Hearts 3 Version, wo Winnie the Pooh tatsächlich nicht vorhanden ist. Was aber Fakt ist, in China werden Bilder von Winnie the Pooh im Internet zensiert. Und jetzt machen zwei verschiedene Theorien die Runden, warum das überhaupt so ist. Die einen behaupten, China möchte verhindern, dass Regimegegner diese Bilder von Winnie the Pooh nutzen, um insgeheim über Xi Jinping wie in einer Art Codesprache zu reden. Die anderen hingegen sagen, Xi Jinping oder die chinesische Regierung oder das chinesische Volk oder wer auch immer ist in der Tat gekränkt aufgrund dieses Vergleiches. Und sollte tatsächlich Letzteres der Fall sein, dann würde das zumindest erklären, warum die ganze Geschichte für Devotion zu einem echten Problem geworden ist. Das Spiel wurde allen Ernstes 4 Tage nach seinem Release aus dem Steam Store entfernt. Und zwar weltweit. Wenn ihr nun selbst nach Devotion, Xi Jinping und Winnie the Pooh googelt, dann findet ihr lauter Berichte, die sagen, dass dieser Talisman oder dieses Siegel, was auf dem Talisman zu sehen ist, dafür verantwortlich ist, dass dieses Spiel allen Ernstes von allen digitalen Stores entfernt werden musste. Genauer gesagt war das Spiel noch bis zum 25. Februar im Steam Store erhältlich, bis Valve die Reißleine gezogen hat und es entfernte. Noch angeblich, weil es irgendwelche technischen Probleme gegeben hätte, aber das war maximal ein vorgeschobener Grund. Nun habe ich mich mal jetzt genauer damit beschäftigt und schnell herausgefunden, dass dieses Siegel nicht das einzige gewesen sei, womit die Chinesen, Xi Jinping oder wer auch immer ein Problem gehabt hätte. Und in der Tat gibt es da noch ein paar andere Sachen in dem Spiel, die für eine riesengroße Kontroverse gesorgt haben. Nachdem die Chinesen Wind von diesem Siegel bekommen haben, haben sie ein bisschen weiter geschaut und haben dann gesehen, ja Moment mal, auf diesem Talisman, da sind an den Ecken 4 chinesische Schriftzeichen zu sehen. Oder genauer gesagt waren das Schriftzeichen eines alten chinesischen Dialektes namens Hakka. Und wenn man die sich, egal welcher Reihenfolge, aneinandergereiht hat, hat man nur gemerkt, das ist einfach Unsinn, was da steht. Dann ist aber anderen Leuten aufgefallen, wenn man diese Schriftzeichen ausspricht, Ni-ba-ba-chi, dann hört sich das in normalem chinesischen Sprachgebrauch an wie deine Mutter 8-7. Da denkt sich jetzt auch erstmal der gemeine Europäer, ja und? 8-7 oder besser gesagt 87 ist eine nicht besonders gern gesehene Zahl in China, denn die ist gleichbedeutend mit bitchy, gemein, boshaft, zickig oder sogar Idiot. Das heißt, wenn man diesen chinesischen Dialekt einfach gesprochen hat und dann es mit normalen chinesischen Schriftzeichen übersetzt hat, stand da, deine Mutter ist ein Idiot. Und wohlgemerkt auf diesem Fulu-Talisman, wo auch drauf stand, Xi Jinping, Winnie the Pooh. Dann habe ich ja schon von diesen Zeitungsausschnitten erzählt, die einem eben verraten, habe ich diese Ebene schon komplett fertig. Und da ist dann den Chinesen auch etwas aufgefallen. Auf dem einen Zeitungsausschnitt, da wird von Bao Xi wurde zu 3 Jahren Haft oder zur Todesstrafe verurteilt. Steht da als Schlagzeile. Und Bao Xi oder besser Bao Xi heißt übersetzt Steamed Bun oder gedämpftes Brötchen. Und das ist auch eine landläufige Beleidigung gegen Xi Jinping. für die angeblich sogar schon Leute in den Knast mussten. Was die Chinesen allerdings nicht wussten, ist, dass der Programmierer von Red Candle Games, Henry Wang, dessen Spitzname ist auch Bao Ji. Und man sieht neben dem Zeitungsausschnitt noch ein Bild, wo die Augen eben mit einem Balken unkenntlich gemacht wurden. Die Chinesen haben gedacht, dass dort ein Bild von Xi Jinping zu sehen ist, so ein etwas älteres, weil die Person doch deutlich jugendlicher aussieht. Allerdings dort ist eindeutig belegt, das ist nichts anderes als ein Porträt von Doi Chang. Und das ist wiederum der Produzent von Red Candle Games. Da gibt es ein Gruppenbild, wo der abgebildet ist. Und aus diesem Gruppenbild hat man einfach nur seinen Kopf rauskopiert und in diesen Zeitungsausschnitt geklebt. Und das dritte Problem, was die Chinesen dann noch entdeckt haben, zu Devotion gab es ein ARG, ein sogenanntes Alternative Reality Game. Das konnte man nur im Netz spielen, was jetzt nicht mehr möglich ist. Also ich konnte mir es leider nicht anschauen. Ich weiß leider nicht, wie es funktioniert. Es gibt nur noch eine Dokumentation auf YouTube, die über dieses Spiel berichtet. Und was indirekt Bezug auf die Geschichte von Devotion nimmt und unter anderem einen Führer von Kultisten benennt, namens Lu Gongming. Und da ist dann auch einigen Chinesen aufgefallen, ja Moment mal, Lu heißt Land und Gongming könnte man weitläufig als Bürger übersetzen, also es würde zumindest so klingen. Und weil das eben der böse Kultist ist, haben dann die Chinesen daraus gemacht, dass die Bürger des Landes China böse sind. Und dann kam noch obendrauf, dass dieses ARG am 1. Oktober spielt und das ist wiederum der Nationalfeiertag zur Gründung der Volksrepublik China. Also nochmal zusammengefasst. Die Chinesen kriegen Wind von diesem Siegel mit Xi Jinping und Winnie the Pooh. Und dann sehen sie lauter Dinge, die aus ihrer Sicht einen Angriff auf die Volksrepublik China darstellen. Was sie nicht gesehen haben, diese vier Zeichen mit Deine Mutter 87, die sind auch auf anderen Talismanen abgebildet, wo nicht dieses Siegel mit Xi Jinping, Winnie the Pooh zu sehen ist. Es ist also wirklich sehr fragwürdig, ob das von Red Candle Games wirklich ein Angriff auf den Staatspräsident Chinas war. Red Candle Games hat natürlich sofort reagiert und hat dieses Siegel entfernt und gegen ein anderes ersetzt, auf dem steht praktisch frohes neues Jahr. Sie behaupten auch, dass dieses alte Siegel, das wäre nur so ein Platzhalter gewesen. Das heißt, die hätten einfach im Netz irgendwelche Siegel genommen und hätten es da draufgeklebt, ohne wirklich drüber nachzudenken, was da draufsteht. Ob das wahr ist, das ist pure Spekulation. Denn abgesehen von diesem Statement hat Red Candle Games eigentlich gar nichts mehr gesagt und nur noch das Spiel vom Netz genommen. Die Auswirkungen waren so hart, das ging weit darüber hinaus, dass dieses fantastische Spiel weltweit nicht mehr verkauft werden sollte. Red Candle Games Sina Weibo Account, das ist eine ganz wichtige Social Media Plattform in China, mit über 400 Millionen Followern. Dieser Account ist bis heute gesperrt. IndieWand, das ist der chinesische Publisher gewesen, dem wurde Ende Juni, also knapp ein halbes Jahr später, die Geschäftslizenz entzogen. Da möchte ich aber auch gleich sagen, da ist es wirklich sehr, sehr unklar, ob das wirklich nur an diesem Devotion-Vorfall gelegen hat oder, wie die chinesische Regierung offiziell behauptet, tatsächlich an irgendwelchen Verstößen gegen chinesische Gesetze. Danach hat man jedenfalls erstmal nichts mehr gehört, außer irgendwelchen Entschuldigungen seitens Red Candle Games. Und erst anderthalb Jahre später verkauft Red Candle Games aus heiterem Himmel eine physische Edition von Devotion. Allerdings mit einem riesengroßen Haken. Die durfte man nur kaufen, wenn man in Taiwan lebte. Und das Angebot, das beschränkte sich auf eine ganze Woche, mitten im Juni 2020. Und ein weiteres halbes Jahr später, da twittert auf einmal Red Candle Games am 16. Dezember 2020, dass Devotion über GOG weltweit neu veröffentlicht werden würde. Und alle haben aufgeatmet und waren so froh, endlich dieses Spiel auf legalem Wege spielen zu können. Und etwas mehr als 5 Stunden später twittert GOG, man werde von der Veröffentlichung absehen, ich zitiere, after receiving many messages from gamers. Also nachdem man viele Nachrichten von Spielern erhalten hätte. Wie ich das gelesen habe, habe ich wie viele andere Amerikaner und Europäer nur gedacht, naja, viele Spieler, wohl eher viele Xi Jinping. Aber nachdem ich diese Nachforschung jetzt hier angestellt habe und ein bisschen darüber hinausgeblickt habe, glaube ich nicht mal, dass die Order wirklich rein von Xi Jinping oder von der chinesischen Regierung kam, sondern es scheint wirklich daran gelegen zu haben, dass in der Tat sehr viele Chinesen wahnsinnig sauer über diesen Vorfall waren. Ich meine, das macht's nicht besser, weil es ist trotz alledem eine einmalige Form der Zensur. Weil wir reden hier schließlich von einem Spiel, was aufgrund dieses absolut bescheuerten und total lächerlichen Xi Jinping-Winnie the Pooh-Vergleichs weltweit aus dem Verkehr gezogen wurde. Und alle anderen Punkte, die ich aufgeführt habe, das sieht für mich persönlich mehr danach aus, als ob viele verletzte Chinesen aufgrund dieses Vergleiches nach Gründen gesucht haben, diesem Spiel weiter eins reinzuwürgen. Also nach weiteren Gründen zu suchen, um zu sagen, dass dieses Spiel China-feindlich sei. Und das eben aufzubauschen, weil man ja noch bei Detention so begeistert war, jetzt umso enttäuschter zu sein und umso mehr draufzuschlagen, was Red Candle Games damit angerichtet habe. Und die Sache mit GOG zeigt, dass dieser Frust, diese Wut regelrecht bis heute anschwellt. Am Rande möchte ich nur noch einen Aspekt erwähnen, den ich bewusst nicht groß ausformulieren möchte, weil das würde hier in diesem Podcast zu weit führen. Aber was man halt auch nicht vergessen darf, Red Candle Games ist eine taiwanesische Firma. Und der Konflikt entstand mit China. Und wer sich ein bisschen mit Politik auskennt, der weiß ganz genau, dass China und Taiwan, da gibt es so einige kleine Probleme. Und der eine oder andere wird sich jetzt nach all diesen Ausführungen sicherlich fragen, ja Mensch, wie hat dann jetzt der Andy dieses Devotion überhaupt spielen können, weshalb er hier diesen Podcast dazu aufzeichnet? Am 15.03.2021 war es Gottlob endlich soweit, dass Red Candle Games einfach gesagt hat, okay, fuck off, wir machen unseren eigenen Store und verkaufen es selbst in einer kopierschutzfreien Version für einen fairen Preis. Es kostet $17 alleine oder $23 als Bundle mit Soundtrack, den ich auch nur empfehle. Einziger Nachteil: Bislang ist es nur möglich, mit einer Kreditkarte zu bezahlen. Das heißt, PayPal allein reicht euch leider nicht. An der ganzen Geschichte gibt's aber auch was Positives. Ich habe das ja jetzt verglichen mit indizierten Spielen oder beschlagnahmten Spielen. Was haben wir damals gemacht? Seien wir ehrlich, wir haben uns Raubkopien besorgt. Bei Devotion habe ich so viele Kommentare in Social Medias, in irgendwelchen Foren, auf Reddit zum Beispiel gesehen, die von vornherein gesagt haben, auch wenn ich mir jetzt das Spiel über nicht legale Wege besorge, ich würde sofort Geld ausgeben, wenn das Spiel käuflich erwerbbar ist. Ob jetzt all die Leute dieses Versprechen wahrgemacht haben, kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass Red Candle Games 3 Tage später eine weitere Twitter-Nachricht veröffentlicht hat und sich dort für die große Unterstützung ihrer Fans bedankt. Und sie haben übrigens auch in diversen Interviews gesagt, dass sie nicht aufgeben werden und trotz dieses Vorfalls weiter ihre Spiele machen wollen. Sie haben aber auch zugegeben, das nächste Spiel wird jetzt mal kein Horrorspiel, wahrscheinlich auch keins, was groß mit politischen Andeutungen um sich wirft. Aber so oder so, nach Detention und jetzt hier Devotion, gehört Red Candle Games zu den besten Indie-Entwicklern, die wir gerade haben. Und das hat es eben umso tragischer gemacht. Dieser dritte Platz von Polygon, also das drittbeste Spiel des Jahres 2019, das habe ich zuerst für reinen Aktionismus gehalten. Also, dass sie das nur gemacht haben, weil das Spiel eben nicht mehr erhältlich war. Aber jetzt, wo ich es gespielt habe, habe ich gemerkt, nee, das meinen die ernst. In der Tat, dieses Spiel ist so gut, dass man es zumindest mal in einer Top 10 der besten Spiele des Jahres aufführen müsste. Und deshalb rate ich eindringlich, besorgt euch das Spiel am besten gleich, bevor es durch weitere Widrigkeiten wieder vom Netz verschwindet.